Barbara Welter-Böller. Fachschultalk. Pferde, Wissen, Leidenschaft. Barbaras Erfahrungsschatz. Eine Podcast-Reihe mit Barbara Welter-Böller und Marion Pilipp. Guten Morgen, Barbara. Wir hören uns ja heute zu einer sehr frühen Stunde. Bist du ausgeschlafen?
Nicht ganz. Ich war auf einer Meisterschaft und bin heute früh um 2 nach Hause gekommen. Also fast gerade eben, aber doch, ich bin munter.
Also dein Wissen ist ja zu jeder Zeit abrufbar. Das konnte ich schon öfter feststellen. Von daher bin ich wirklich guter Laune und freue mich sehr auf unseren heutigen Podcast. Einmal wieder aus der Reihe Barbaras Erfahrungsschatz. Und die Folge heißt, warum ist Reiten so gut für uns? Und ich habe mich da wirklich drauf gefreut, weil ich finde, das ist ein richtig schön positives Thema. Und du hast dazu auch schon mal einen Vortrag gehalten, einen Online-Vortrag. Ich glaube, du willst das wiederholen. Vielleicht sagen wir da am Ende der Folge noch mal mehr dazu. Also wenn jemand sich da im Detail interessiert, da kommt noch was. Trotzdem wollen wir im Podcast das Thema nochmal aufgreifen, denn ja, das ist so ein Ansatz. Warum ist Reiten gut für uns? Vielleicht kannst du es erstmal ganz allgemein schildern. Wie bist du darauf gekommen, das zu machen?
Wenn man geritten ist und es hat alles gut geklappt, dann ist es doch eigentlich so, dass an diesem Tag einem nichts mehr was verderben kann, weil man sich so gut fühlt und so im Körper zu Hause und so erfrischt, ich will jetzt sagen, durchgerüttelt, durchgeschüttelt. Ja, wir haben praktisch den ganzen Körper in Bewegung gebracht. Wir haben tief geatmet und wir hatten natürlich ein wunderschönes Erlebnis mit dem Pferd, wenn das gemeinsam ist. Wir wurden getragen, wir konnten die Welt von oben sehen, wir waren Könige. Das ist ein unglaubliches Gefühl, wenn man dann vom Pferd steigt und das Pferd lobt und beide gehen zufrieden raus und der Körper sagt, boah, das hat mir unglaublich gut getan. Ich war angespannt, aber ich wurde gefordert und ich habe eine Lockerheit erreicht. Meine Kreuzdarmbeingelenke sind frei, die Hüften sind frei, alles ist gut. Und das ist ein Gefühl, was ich nach keiner anderen Sportart hatte. Nach dem Joggen bin ich erschöpft. Nach Yoga liege ich recht platt und denke, wow, es hat ordentlich gezerrt. Aber Reiten plus an der frischen Luft zu sein, ist ein unglaublicher Gesundheitsbrunnen.
Nun bist du ja eine doch erfahrene Reiterin. Würdest du das uneingeschränkt sagen? Also jetzt unabhängig von Alter, Disziplin, vielleicht auch schon Können und auch gar nicht, ob jemand jetzt schon gut oder schlecht, das ist ja immer relativ, was ist gut, was ist schlecht, aber erstmal ist dieses auf dem Pferd sitzen, dieses Reiten, dieses getragen werden für alle gut oder gibt es da so bestimmte Vorbedingungen, die man dann doch vielleicht erfüllen muss?
Ich denke, vom Pferd getragen zu werden, abhängig dann auch von den Gangarten, von dem Ausbildungsstand des Reiters, ist immer wohltuend für unseren Körper. Fürs Pferd ist es halt so, ist es fürs Pferd wohltuend, deswegen müssen wir uns anstrengen, dass alles passt, dass das Pferd uns auch mit Freuden tragen kann. Aber es ist für jeden Körper gut und ich habe ja das auch in der Hippotherapie gemacht und da habe ich auch gesehen, wie Kinder nach dem Reiten auch ja Glanz in den Augen hatten, sich besser bewegen konnten und mit Freuden, also man musste sie wirklich vom Pferd runterholen und dann nochmal das Pferd gelobt, haben sich bedankt, also diese Gemeinschaft hat auch da so funktioniert.
Ja, also ich glaube, das hatte ich so ein bisschen eigentlich später, würde ich das nochmal gerne so ein bisschen reinbringen, aber das ist vielleicht so ein ganz wichtiger Punkt. Es ist uns natürlich schon wichtig, dass es den Pferden beim Gerittensein auch gut geht. Vielleicht differenzieren wir mal und sagen, dieses sich tragen lassen auf dem Pferd, vom Pferd bewegt werden, erstmal für alle und dann das eigentliche Reiten, weil da kommt ja doch noch mehr Aktivität dazu. Also du sagst, für die Kinder, die reiten ja dann nicht eigenständig, sondern oft wird das Pferd geführt oder longiert. dieses bloße getragen werden und sich bewegen lassen. Und ich glaube, das ist so ein ganz guter Ansatz. Was passiert da alles, wenn das Kind oder der Mensch jetzt auf so einem Pferd sitzt, vielleicht im Schritt, fangen wir mal ganz simpel an. Oder wenn du willst, auch schon im Halten. Was passiert Gutes für uns?
Wir sitzen ja auf einer beweglichen Oberfläche, die uns vielen Reizen, die viele Reize herausfordert. Und auch wenn ein Pferd steht, wird das Pferd auch immer sich ausbalancieren und wir müssen ja mitmachen. Wir müssen praktisch die Balance immer wieder finden. Man nennt das reflexive Stabilität, immer wieder auf den neuen Stabilisation uns einstimmen und das machen unsere Faszien, unser Gleichgewichtsorgan, das in den Faszien sitzt, auch in den Ohren, aber auch in dem Gewebe der Faszien und die sind sehr angespannt. Dazu kommt, dass der Körper ja auf uns aufpasst und wenn wir auf so einem Pferd sitzen, dann sitzen wir auf einer kleinen Unterstützungsfläche, sehr hoch, 2 Meter über dem Boden vom Kopf ungefähr, je nach Größe, ja, 2,20 Meter. So, also sagt das Gehirn, Obacht, das ist hier eine instabile Situation. Alle Sinne an, damit wir hier nicht runterfallen. So, das heißt, wir sind sehr, sehr wach in unserem Körper. Unsere Faszien sind wach, unser Geist ist wach, weil es ist eine große Herausforderung. Wenn sich das Pferd dann noch bewegt, wird diese Herausforderung enorm größer. Und wir werden über unsere Sitzbeinhöcker bewegt, zum Beispiel im Schritt. Und das entspricht die Bewegung, die wir vom Pferd erfahren über unsere Sitzbeinhöcker, entspricht genau der Schrittbewegung, die wir, wenn wir spazieren gehen. So dass praktisch ab unserem Becken nach oben werden wir bewegt, als würden wir laufen, ohne Beine. Und das ist natürlich eine spannende Erfahrung für den Körper, weil wir brauchen zum Reiten diese Rumpfstabilität. Wir müssen unseren Rumpf gut stabilisieren. Und das erfährt er. Das ist zum Beispiel auch der Trick beim therapeutischen Reiten. Wenn Kinder keine Rumpfstabilität haben, können sie nicht laufen lernen, auch wenn die Beine in Ordnung sind. Aber sie können die Bewegung der Beine nicht auf den Rumpf übertragen. Und beim Reiten geht man bei der Hippotherapie anders und sagt, wir setzen uns auf Pferd. Und jetzt wird der Rumpf so geschult über den Pferderücken, dass die Beine nachher das können. Und das hat schon gut geklappt, dass die Pferde, dass die Reiter, Entschuldigung, dass die Kinder nach der Hippotherapie auf einmal laufen konnten, weil der Rumpf gemerkt hat, das ist die Information, die ich über die Beine bekomme und das kriege ich ja hin.
Ja, ich glaube nicht nur in der Hippotherapie. Ich führe ja ab und zu auch mal kleinere, jüngere Kinder so ein bisschen auf Ponys mit Gurt. Durchs Gelände gehen wir ganz gerne, weil das nicht so langweilig ist wie irgendwelche Übungen in der Halle. Und dann sieht man das erste Mal, dann sind die noch, dann sacken die mal ein bisschen zur Seite und müssen sich mehr halten. Da haben die kleinen Kinder wirklich richtig angespannte Ärmchen und halten sich am Gurt, müssen sich gerade rucken. Und nach einer Weile hat man auch das Gefühl, der Körper hat wie so ein Gedächtnis. Die reiten ja oft nicht täglich, aber wenn die das 2, 3 Mal gemacht haben, dann sind die von sich aus schon viel stabiler. Und ich habe auch schon das eine oder andere Mal gedacht, es wirkt sich aufs Laufen irgendwie auch aus, aber kann natürlich dann auch die Aufregung sein. Ich konnte es mir nicht so begründen, wie du es uns jetzt hier erklärt hast. Jetzt ist 2, 3 Mal schon der Begriff Faszien gefallen. Und ich weiß ja, dass du dich für Faszien richtig begeisterst, dass sie dich faszinieren. Übrigens mal am Rande, das hat ja eine gemeinsame Wortherkunft. Faszien, Umhüllung und fasziniert sein, gebannt sein, also auch von etwas eingenommen, wie du so willst, umhüllt oder eben bezaubert. Also finde ich eigentlich ganz schön, dass es aus einem Wortstamm kommt. Das kam vielleicht dem einen oder anderen eine Weile mal vor wie so ein Hype. Aber durch dich habe ich damit auch mehr zu tun gehabt, mich viel beschäftigt und wundere mich eigentlich, dass es nicht noch allgemeiner so in Sportlehre, in, ja, in meinetwegen auch in die Medizin, dass es einfließt. Von daher, vielleicht vertiefen wir das Thema mal erst, damit man dann über die positiven Aspekte des Reitens weitersprechen kann. Barbara, erzähl uns bitte was über Faszien.
Ja, es ist natürlich ein Karlauer, wenn man sagt, Faszien sind faszinierend, aber es ist so. Es ist so und ich bin so dankbar über die Faszienforschung, weil ich in meiner jahrzehntelangen Arbeit als Physiotherapeutin immer Techniken angewendet habe und sie waren auch erfolgreich, aber wir konnten nie so genau erklären, warum. Warum ist eine Massage gut? Warum ist das gut? Warum ist das gut? Dann kam Faszien und das war damals schon Andrew Taylor Still, der Begründer der Osteopathie. Der hatte die viel früher schon im Fokus und sagt, Faszien ist das größte Problem, was wir lösen können. Durch ihre Funktion leben wir. Wir sterben, wenn die Faszien nicht mehr in Ordnung sind. Und er hat dieses Fasziensystem viel früher schon erkannt in der Wichtigkeit, in der Behandlung, in unserer Lebensqualität. Und jetzt ist es so, dass man denkt, boah, wie vernagelt waren wir eigentlich, dass wir immer nur über Skelett und Muskeln gesprochen haben. Es war immer, es ging immer die Muskulatur stärken. Und wenn man aber den menschlichen Körper sieht, wenn man die Haut abnimmt, dann sieht man, dass das ein Fasziengewebe ist und dass dieses Fasziengewebe den ganzen Körper strukturiert und einteilt und verbindet und Stabilität gibt ohne Verbrauch und dass die Faszien sehr gut auf Training reagieren, sodass man sagt, hey, die sind ja viel wichtiger als die Muskeln. Und im Fasziengewebe gibt es Rezeptoren, muss man jetzt nicht alle benennen, die sind ganz spannend, auch für die Behandlung und auch fürs Training, aber es sind Rezeptoren, die praktisch unsere Tiefensensibilität herstellen. Also wenn ich weiß, wo ich stehe, dann sind das die Faszien, die das dann über die Faszien in meine Inselrinde und in die Gehirnareale geben. Und damit kann ich mich stabilisieren. Und je gesünder und trainierter die Faszien sind, umso besser ist mein Körpergefühl, ist mein Gleichgewicht. Und das Gute ist, man kann die Faszien trainieren, aber man muss sie herausfordern. So, was ist eine Herausforderung fürs Gleichgewicht? Ungleichgewicht. Ja, indem ich mich einfach auf irgendwas, was sich bewegt, setze und muss mich immer wieder stabilisieren und das mit der höchsten Motivation, weil ich ja nicht runterfallen will. Also der Körper ist so wach, weil das so eine spannende Sache ist, da oben zu sitzen. Eine Bewegung des Pferderückens, die sich immer verändert im Schritt, jede Bodenunebenheit, jede andere Halshaltung des Pferdes. Wenn ich eine Längsbiegung reite, immer verändert sich meine Balancefläche ganz schnell und ich muss ganz schnell reagieren. Und je besser ich reagieren kann, umso weniger bin ich im Ungleichgewicht.
Jetzt nochmal so zu diesen Strukturen. Du hast ja vorhin gesagt, Knochen und Muskulatur, Sehnenbänder wurden ja jetzt so zum Beispiel in der Anatomieausbildung für die Pferdewirte auch angesprochen. Vielleicht trotzdem nochmal ganz genau, was ist denn der Unterschied zwischen diesen Sehnenbändern und jetzt wirklich so den Faszien? Aus was sind die? Wie muss man sich das, wie kann man sich das bildlich vorstellen? Oder hast du vielleicht irgendwie so ein
Also,
Bild?
man muss ja einfach sich mal nur einen Schinken anschauen, eine aufgeschnittene Schinkenscheibe beim Metzger. Und dann sieht man ja weiße Fasern, die die roten Fasern durchdringen und auf denen man immer so rumkauen muss. Ja, wenn man Fleisch isst, das ist nicht so schön. Und das sind die Faszien. Und die Faszien sind ein Bindegewebe, ein Gewebe, was alles miteinander verbindet. Und die bestehen aus Kollagen, das heißt, die sind reißfest, und aus Elastin, das heißt, die sind beweglich und sie bringen das nötige Maß im Körper von Mobilität und Stabilität. Also unser Körper muss ja mobil sein, muss aber die ganze Zeit gegen die Schwerkraft und so weiter stabil sein. Und das machen diese beiden Fasern, sage ich mal, Kollagen Stabilität, Elastin Mobilität. Und die Faszien reagieren auf Trainingsreize, indem sie diese Zellen in den Faszien dann auch so, ja, sage ich, modifizieren, dass es gut geht. Und Sehnenbänder sind auch per Definition im Faszien. Die sind halt so, dass die auf eine eindirektionale Zugrichtung sind und deswegen ist die Sehne wie so ein Strang. Und das Band ist auch so, ja gut, hat verschiedene Richtungen, aber ist eigentlich auch von den Zugrichtungen so, dass das Gelenk zum Beispiel gehalten wird. Und das können wir, diese Stabilität können wir trainieren.
Und würdest du sagen, dass Reiten jetzt manche sagen ja, Reiten ist eigentlich kein Sport, wir werden ja getragen, das ist dann so passiv, dass das Vorteile hat für die Faszien und für unseren Körper, die Muskulatur und natürlich auch vielleicht das Wohlbefinden gegenüber anderen Sportarten, gegenüber richtigen Sportarten oder vielleicht auch einfach spazieren gehen, Tätigkeiten. Muss ja gar nicht immer Leistungssport sein.
Also wenn man die Reiter sieht, dann ist es so, auch wenn die täglich reiten, sie werden ja oft nicht schlanker, Und sie werden nicht muskulöser. Es sei denn, sie ziehen dem Pferd im Maul, dann wächst der Bizeps, was nicht sein soll. Ja? Oder klemmen die Oberschenkel an, dann wachsen halt die Adduktoren. Einen klemmigen Sitz will man aber nicht. Was passiert beim Reiten? Die Silhouette des Reiters wird besser konturiert. Also der Mensch wird gestrafft, ohne dass er an Muskulatur jetzt zunimmt. Aber die Faszien reagieren auf die Arbeit gegen die Schwerkraft, indem sie stärker werden. Und wie du sagst, so ein kleines Kind sitzt ja erst so wie so ein Schluck Wasser in der Kurve auf dem Pferdchen und irgendwann fängt er an, sich zu straffen. Und das war auch in der Hippotherapie immer zu sehen. Dann waren sie 3 Minuten gut, konnten sich halten. 14 Tage später konnten sie sich 4 Minuten halten. Die Kinder kamen dann auch immer von den Pferden, wenn man merkte, sie können das nicht mehr, weil die Faszien erschöpft sind. Aber das Reiten hat sie trainiert. Und wenn wir reiten, ist es eigentlich das eleganteste Ganzkörper-Faszientraining, was ich kenne, was ja auch noch mit viel Freude verbunden ist. Plus Bewegung an der frischen Luft, tiefe Atmung. Und wenn einer sagt, Reitsport ist kein Sport, dann soll er sich mal ungeübt auf dem Pferd im Trab setzen und dann kann er ja so sehen, wie er da zurechtkommt. Oder er sollte mal galoppieren und dann wird man auch sehen, ach Gott, ist doch ein Sport. Und wenn man lange nicht geritten ist und man hat dann am zweiten Tag so einen Muskelkater, dass man sagt, doch, ich habe irgendwas getan, obwohl ich ja da mich eigentlich stabilisiert habe.
Wenn wir uns wohlfühlen. Ich glaube, das ist auch noch ein Punkt, den man nicht unterschätzen darf. Oder würdest du sagen, die Faszien, es tut denen trotzdem gut? Ich denke jetzt daran, der Anfänger, der Erwachsenenanfänger vielleicht, der sagt, ich möchte jetzt, der nicht mehr so ganz elastische Faszien schon hat. Und der ist so ein bisschen befangen und hat Angst. Du hast ja vorhin selber gesagt, im Stand, das ist, der Kopf ist schon 2 Meter über der Erde. Wenn ich jetzt nicht so einigermaßen gelassen bin und vielleicht auch mal die Luft anhalte und meinen Körper nicht so mit dem notwendigen Sauerstoff versorge und sage, das Reiten ist gut, aber ich reiß mich jetzt zusammen und bringe diese Reitstunde hinter mich. Tut es mir trotzdem noch gut?
Ja, auf jeden Fall. Also, weil ich mich enorm herausfordere. Ja, ich fordere mich ja heraus. Ich gehe gegen meinen Gefahrenfilter im Kopf und gegen meine Schutzspannung im Körper gegen an. Ich habe vielleicht dann ein bisschen mehr Muskelkater, wobei man sagen muss, heute Muskelkater ist kein Muskelkater mehr, sondern man hat festgestellt, das sind Faszienkater, weil in den Faszien sind kleine Zellen, die wie Muskelzellen reagieren, die auf Stress sich anziehen. Und ich werde danach noch mehr, vielleicht noch mehr Muskelkater haben als sonst. Und wenn ich aber am Boden bin und bin wieder sicher, lockert sich das. Also es ist auf jeden Fall ein Faszientraining. Es ist halt so, dass wenn ich zu viel Stress habe, dass die Faszien sich verspannen, vor allen Dingen unsere Rückenfaszie, und dass die Bewegung des Pferdes nicht mehr so gut durch meinen Körper laufen kann. Also ein ängstlicher Reiter sitzt oft im Hohlkreuz und blockiert damit die Bewegung in der Lendenwirbelsäule, blockiert damit die Bewegung in den Hüften, klemmt ein bisschen, ist fürs Pferd unangenehm. Und ja, wenn ein Pferd gut trainiert ist, kriegt das Pferd das hin, aber es ist natürlich nicht der losgelassene, mitschwingende Reiter. Und das ist dann wieder die Herausforderung an den Trainern, ein sicheres Umfeld zu schaffen, dass ich sage mal, the just the right challenge, dass ich genau die Anforderungen habe, dass ich gut bin, also dass ich stabil bin, dass ich wach bin, dass ich mich aber auch nicht langweile und dass ich auch nicht überfordert werde. Und das hängt am sicheres Umfeld, das passende Pferd, die passende Bewegung, wenn man sieht, die Reiter, wenn sie im starken Trab sitzen. Dann hat man schon mal ein bisschen klappendes Gesäß. Gut, der Frack hängt da drüber, aber das ist so, dann sind die Faszien sehr verspannt, weil das ist eine Bewegung, die ist sehr herausfordernd. Und wenn die dann so im Jog sind oder das Pferd wieder dann so ganz ruhig trabt, dann hat man wieder das Mitschwingen. Also, und das ist natürlich auch für die Faszien so eine Herausforderung, die richtige Spannung zu haben. Und das ist die Herausforderung des Trainers auch, das richtige Pferd, die richtige Umgebung auszusuchen, damit das alles in einem Flow kommt. Und man kann natürlich immer sich mal so 10% in der Reitstunde herausfordern. Ja, aber man wird jetzt nicht mehr als 10% starker Trab reiten, weil das kriegt der Körper nicht hin.
Das kriegt der Körper bei den allerwenigsten hin. Das sind dann vielleicht die Profis, die schaffen es, würde ich sagen, schon. Vielleicht würden sie es am Stück nicht machen, weil es nicht so viel Sinn ergibt. Ja, wenn wir jetzt so zum Sport schwappen, das würde ich noch so ein bisschen kurz abwarten. Erstmal das Reiten an sich und dass es halt so wohltuend ist, egal jetzt auf welchem Niveau wir sind oder wenn wir halt auf noch gar keinen echten Niveau reiten, sondern vielleicht einfach zu unserer Freude. Und das war ganz toll, dass du gesagt hast, selbst wenn wir uns mal nicht hundertprozentig wohlgefühlt haben, haben wir uns trotzdem was Gutes getan. Und vielleicht gerade durch dieses Annehmen der Herausforderung wachsen wir. Jetzt hast du mal, ich weiß gar nicht, ob das im Zusammenhang mit diesem Vortrag war oder ob wir so mal drüber gesprochen haben, dass es so unterschiedlich konstruierte Menschen gibt. Das war der Schlangenmensch und dann, ich glaube, das andere war irgendwie Wikinger oder sowas. Macht sich das denn auch bemerkbar? Und vielleicht gehen wir einmal darauf ein, was du unter dem jeweiligen Begriff verstehst. Und dann, wie sich speziell für diese unterschiedlichen Typen ja, das Reiten auswirkt.
Die Straffheit unseres Bindegewebes ist genetisch bedingt. Also, da teilt man das ein. Was haben wir für Typen? Ihr stellt euch mal einen Marathonläufer vor oder einen Stabhochspringer und guckt mal, was hat der für eine Konstitution des Körpers. Der hat wie ein Rennpferd eine gut kontrollierte Muskulatur, ist nicht überladen, hat lange Beine, hat lange Achillessehnen, hat eine enorme Sprungkraft oder eine enorme Ausdauer. Das heißt, er hat eine hohe Faszienspannung. Steinbrecht würde sagen, beim Pferd ein straffes Grundsystem, Grundmatrix. Dann sieht man sich, ja, sage ich mal, ja, nein, ein Kugelstoßer ist jetzt auch kräftiger gebaut, aber dann schaut man sich so einen Menschen an, der sich in allem überbewegt. Ich sage jetzt mal eine Tempeltänzerin, ja, also nicht voll trainiert, aber eine Tempeltänzerin, überbeweglich. Und die könnte man sich jetzt nicht beim Hochspringen vorstellen. Und das ist, sie ist sehr beweglich, aber weniger stabil und hat weniger Ausdauer. Und das ist genetisch vorgegeben. Deswegen sagt man, es gibt den Wikinger-Typ, das sind diese straffen Faszientypen. Und es gibt die Tempeltänzerin, da hat man verschiedene Begriffe. Die Elfe sagt man mittlerweile, wobei stellen wir unter Elfen noch ein bisschen was anderes vor. Ich sehe dann immer die hübsche Tinkerbell, die eben dann doch Wikinger-typisch wäre. Aber sie sagen Elfin oder Tempeltänzerin oder Schlangenmenschen, die sind überbeweglich.
Hat's denn mit der, weil du jetzt sagst Elfe, mit der Figur hat's aber nicht zwangsläufig zu tun. Du kannst auch etwas kräftigere Wikinger haben oder schlanke oder würdest du auch sagen, das ist so ein bisschen der veranlagte Figurtyp tendiert. Ich habe mir jetzt so den Schlangenmensch auch manchmal eher ein bisschen rundlich weich vorgestellt.
Genau, sie sind rundlich weich. Du kannst das sehen beim Menschen. Du hast von der Seite, siehst du, wenn du den Po siehst, von der Seite, da gibt es so eine Faszie, die dann auch am Oberschenkel weiterläuft. Und wenn das eingezogen ist, dann weiß man, der hat viel Faszienspannung. Und wenn der Oberschenkel dann auch nicht nach außen geht, sondern gerade ist, dann weiß ich, diese Faszienspannung ist da. Und man sieht es auch immer an der Dicke der Achillessehne. Und das ist vorgegeben. Und wenn man jetzt Tempeltänzerin ist, dann hat man einfach eine Überbeweglichkeit. Und da gibt es einen bestimmten Test, den Brighton-Test, wo man genau testen kann, bin ich Wikinger, bin ich nicht. Das sind drei, vier Tests, die man machen kann. Aber man sieht es eigentlich. Und da haben wir natürlich dann zwei Herausforderungen beim Reiten. Der Wikinger ist eher zu fest. Also so. Ich würde sagen, ein Schlangenmensch würde kein Springreiten machen und den würde ich auch nicht in der Vielseitigkeit sehen. Das schafft er gar nicht, ne? Aber so ein Wikinger-Typ ist fest, der hält durch, der macht lange Ausritte, hält sich gut auf dem Pferd, ist aber schwer zu lockern, ist dann oft in den Hüften fest. Ja, der Schlangenmensch, der muss stabilisiert werden. Das heißt, für den ist es wichtig, einfach nur in den Grundgangarten sich zu stabilisieren. Der muss gar nicht so furchtbar viel reiten, der muss nicht Übergänge reiten am Anfang. Ne? Der muss sehen, dass er seinen Körper stabilisiert und das ist einfach eine Dauermethode. Der braucht die Dauermethode, der setzt sich aufs Pferd und trappt und trappt und trappt.
Jetzt kam mir so ganz spontan der Gedanke, überstreichen lassen, häufig Selbsthaltung des Reiters und natürlich dann auch des Pferdes kontrollieren. Ja, also für beide Typen, und es gibt ja sicherlich auch Mischtypen, wir sind ja nicht immer nur entweder oder tendieren wir wirklich immer ganz stark zu einer Seite
Also
hin.
man kann eigentlich schon sagen, Tendenz Wikinger, Tendenz Schlangenmensch, ne? Weil man das vom Körper ablesen kann. Und man kann den Test machen, aber die Schlangenmännchen sind auch oft, dass sie sich verknicken, ne? Dass sie den Fuß umknicken und so weiter, mehr verstauchen. Und da muss man einfach sagen, sie müssen kontrolliertes Bewegungsausmaß haben. Also die wären jetzt falsch, dass man die ins Yoga setzt. Und sie müssen in der Dauermethode die Faszien viel länger stärken. Und man muss genau aufpassen, wann sind sie überfordert. Das sieht man beim Reiten, dass sie dann auf einmal anfangen auszuweichen, zum Beispiel der Trabbewegung oder im Rumpf zusammen fallen. Und dann muss halt Schritt geritten werden, bis sie sich wieder sortiert haben. Und dann ist es vielleicht nur, dass man 3 Minuten aussitzt. Aber dann kann man genau erkennen, ab jetzt fangen die Faszien an, sie können das nicht mehr kompensieren. Während man den Wikinger kann man ja traben lassen oder galoppieren lassen. Den muss man eher im Schritt lösen.
Ich wollte gerade sagen, so, ich glaube, dass die Pferde sich mit so einem Schlangenmensch, der erstmal einfach beweglicher ist, vielleicht sogar wohler fühlen. Hört sich jetzt so ein bisschen an, als müsste der so viel trainieren, aber ich glaube, beim Wikinger gibt es auch einiges zu tun, wo sich dann das Reiten und dieses Bewegtwerden durchs Pferd vielleicht sehr positiv auswirkt. Worauf, wenn wir mal eine ideale Trainingseinheit beschreiben, was wäre wichtig für den Wikinger beim Reitsport oder im Training?
Der Wikinger sollte erstmal einen Ausgleichssport machen, um überhaupt eine mögliche Grundmobilisation zu kriegen. Da gibt es Pilates, da gibt es die 5 Tibeter. Also der ist eigentlich angehalten, sich nicht nur vom Pferd zu mobilisieren lassen, sondern seine Hausaufgaben zu machen, eine gewisse Elastizität. Der wird nie einen Spagat hinkriegen. Aber der sollte sich selber, ja, vielleicht kriegt das hin, wenn du so machst, aber es dauert lange. Es dauert lange. Und wenn man sieht, die Balletttänzer, das sind ja meistens Wikinger-Typen, wie oft, die üben jeden Tag Spagat, Spagat, Spagat. Also sie müssen um ihre Mobilität kämpfen. Und da ist der Wikinger-Typ so, dass man ihn länger auch im Schritt reiten lassen sollte, bis er merkt, es ist ganz locker. Und dass man für ihn auch das Tempo und das Pferd aussuchen sollte, wo er losgelassen sitzen kann. Das heißt, die Amplitude des Pferderückens darf nicht zu stark sein am Anfang. Das Tempo darf nicht zu stark sein, weil der neigt dazu, sich festzumachen. Sieht man dann Knie zu, Absatz hochziehen und so weiter. Und der Schwangentyp kann eigentlich fast nichts Besseres machen, als zu reiten, weil er hat durch seinen Grundsitz ja ein genormtes Bewegungsausmaß. Der Grundsitz stabilisiert ihn in einer bestimmten kontrollierten Art. Und dann wird er in diesem Grundsitz bewegt und muss die ganze Zeit reaktiv sein. Und da trainiert das Reiten. Der muss jetzt nicht noch Gymnastik machen, das wäre zu viel.
Ach, Barbara, es ist einfach toll, dass du mir jetzt gleich so 2 Stichworte gegeben hast. Ich habe mir schon eine kleine Notiz gemacht, wo wir so ein bisschen der Reihe nach ja, besprechen wollen. Und zwar einmal kam jetzt vorhin Ausgleichssport. Das ist für mich ja so ein bisschen so, muss man, wenn man ordentlich reitet und ordentlichen Unterricht hat und jetzt vielleicht nicht irgendein, ja, oder selbst wenn man ein Defizit hätte. Ausgleich, das impliziert irgendwie so, dass wir zum Reiten was Ausgleichendes machen. Siehst du das so? Muss der Wikinger dann wirklich sein Reiten noch ausgleichen? Oder ist es vielmehr so, dass wir trainieren fürs Reiten? Was ich persönlich ja bevorzuge, weil da kann jeder was tun, dass er für sein Pferd besser wird, dass man am Boden dafür trainiert oder sich einen Sport sucht, um sich besser vorzubereiten. Aber gibt es auch Leute, die ausgleichen müssten?
Wenn man die Reiter so sieht, sind die oft nicht sehr sportlich. Also sie reiten, aber der Ausgleichssport, Reiten braucht ja auch viel Zeit, viel Pflege am Pferd und so weiter. Und alleine das Putzen, Pflegen und so weiter ist ja auch schon eine Bewegung. Und beim Wikinger würde ich sagen, was sind die Knackpunkte? Die Knackpunkte ist die Hüfte, dass die frei bleibt, dass die Hüftanspreizer nicht zu fest werden. Ansonsten ist das Reiten für ihn eigentlich schon genügend Training. Schlangenmenschen sollten ihn vielleicht noch mal in die funktionelles Bodentraining machen, also Gymnastik machen, funktionelles Training. Das heißt, sie müssten Kraft aufbauen in einem kontrollierten Bewegungsrahmen oder gehen in die Muckibude. Aber alles halt nicht die Gelenke übermobilisieren. Das würde ihnen helfen, dann würden sie beim Pferd auch schneller, besser sitzen. Aber nochmal, Reiten ist kein Muskeltraining, sondern eigentlich eher ein Faszientraining. Und das kann nur das Reiten. Reiten lernt man durch Reiten und man wird besser durch Reiten. Und es ist immer gut, einen Ausgleichssport zu machen. Es ist immer gut, mal schwimmen zu gehen. Das spreche ich als Physiotherapeutin. Aber es gibt kein spezielles Training, das das Reiten besser macht, außer die fünf Tibeter. Das ist eine bestimmte Übung. Das sind fünf Übungsfolgen, die die Faszien enorm dehnen und ausgewogen sind in Kraftentwicklung und Faszienmobilität. Das gibt ein schönes Buch darüber. Die fünf Tibeter versprechen das ewige Leben, die ewige Schönheit und so weiter. Sind wunderbare Übungen, die man machen kann. Und die sind für mich eigentlich die Zusammenfassung von einem effektiven Training für den Schlangenmenschen und für den Wikinger. Für den Wikinger habe ich die Dehnung, für den Schlangenmenschen habe ich die Kräftigung und das ist schnell morgens gemacht.
Das finde ich ganz toll, weil es gibt ja vielleicht hier auch unter unseren Zuhörern welche, die nicht reiten oder die gar nicht so oft die Gelegenheit haben und jetzt ein bisschen traurig sind. Also es gibt Licht am Horizont, fünf Tibeter und Schwimmen, sagtest du, ist auch gut. Gibt es noch was, wenn man sagt, ich habe nicht so oft die Gelegenheit oder vielleicht doch ein bisschen Angst, dass wir jetzt so dem einen oder anderen noch was an die Hand geben, was eben den Faszien auch hilft?
Ja, alles, was Gleichgewichtsübungen sind, ne? Von der Slackline angefangen, balancieren, auf dem Petsyball was zu machen. Alles, was uns aus dem Gleichgewicht bringt und dass wir uns da wieder einfinden, ist natürlich toll als Faszientraining. Aber ich sage immer nochmal, Reiten ist unerreicht, weil so viele Reize kriegt man nicht, selbst wenn man spazieren geht. Gut, wenn man überklettert oder so, ja, auf jeden Fall. Aber es ist noch nicht so spannend für die Faszien wie das Reiten.
Jetzt ist es ja so, wir haben schon vorhin öfter mal gesagt, im Training, der Trainer sollte das passende Pferd wählen. Man erlebt ja gar nicht so häufig, dass der Trainer ganz frei ist in seinen Entscheidungen. Dem wird ja oft dann auch vorgegeben, mit welchen Pferden er arbeiten muss. Entweder die Leute haben eigene oder eben ist eine bestimmte Anzahl an Schulpferden da und die versucht man möglichst gerecht zu verteilen. Dann ist es ja so, man guckt am Anfang immer erstmal, dass man die Reiter passend hinsetzt. Wie viel Sitzdrill passt denn so zu diesem, das Reiten soll uns gut tun? Oder ist das ganz schlecht? Wie siehst du das, dass man bestimmte Formen doch vielleicht erlernen muss? Aber wo ist eine Grenze? Oder soll man einfach sich draufsetzen und mal gucken, die Gliedmaßen werden schon richtig sich einrichten durch die, einfach durch die Schwerkraft?
Es gibt ja den Grundsitz des Reiters, der ist ja auch beschrieben. Was ich noch sagen will, das Schöne beim Reiten ist, dass man ja gar nicht so lernt, also merkt, dass man trainiert, weil das einfach anders wie beim Joggen, ich will noch 100 Meter, ich will noch 100 Meter und ich will noch 100 Meter. Ne? Beim Reiten, man trainiert die ganze Zeit, aber man ist nicht auf das Training konzentriert, sondern eher auf die Hilfengebung und so weiter. Also man trainiert sich mit einer hohen Motivation so nebenbei. Jetzt nochmal zurück zu der Frage, sagst du nochmal? Weil das hatte ich
Ja,
jetzt im
wie
Kopf.
viel Sitzdrill
Ah, Sitz. Okay, der
ist
Grundsitz,
vielleicht
ja.
nötig und wie viel ist dann wieder kontraproduktiv?
Ja, der Grundsitz ist ja wirklich beschrieben. Und da geht es darum, dass wir die Körperhebel übereinander haben. Und da ist es besonders wichtig, dass die Hüftgelenke mit dem Sprunggelenk übereinstimmen. Also man sagt ja Schulter, Hüftgelenk, Sprunggelenk soll ja eine Linie sein. Und das macht Sinn. Warum macht Sinn? Wenn das Pferd sich bewegt und wir sitzen mit unseren Sitzbeinhöckern auf dem Rücken, dann werden unsere Sitzbeinhöcker ja mobilisiert. Und wenn man jetzt den Trapp nimmt, dann habe ich eine recht hohe Vertikalbewegung. So, das heißt, wir werden von unseren Sitz, also von dem Rücken hochgehoben. Vielleicht je nach Amplitude des Pferdes sogar hochgeworfen, empfindet der Anfänger. Ne? Wenn man sieht, wie ein Anfänger versucht auszusitzen, dann sieht man, was für ein Wurf dahinter ist. Das heißt, mein Becken wird angehoben, ich soll aber mit dem Oberkörper gerade bleiben und das heißt, dass dieser Hub muss verzehrt werden im Körper. Und er verzehrt sich in der Lendenwirbelsäule. Ich kann die Lendenwirbelsäule so kurz machen, dass dann der Schultergürtel gerade ist. Und Das kann ich machen, indem ich nach vorne ausweiche, ins Hohlkreuz oder nach hinten. Auf jeden Fall, irgendwie muss ich das ausweichen und je nach Hub ist es mehr oder weniger. Und dann ist es so, ich werde ja auch noch hochgehoben. Das muss ja auch in den Beinen verzehrt werden, weil das Bein soll ja auch ruhig liegen. Und da habe ich den Trick über den Absatz. Und das ist das auch das Gute beim Reiten. Ich habe ja den Bügeltritt. Und das Sprunggelenk soll ja frei nach unten und oben federn, ohne dass ich mich anstrenge, sondern eher, genau wie das Fesselgelenk des Pferdes, wenn das Fesselgelenk nach unten geht im Trab, geht mein Absatz runter und wird wieder hochgehoben. Und damit verzehre ich für mein Bein auch diese Bewegung, Vertikalbewegung. Und so kann ich einen ruhigen Sitz machen. Und das kann ich nur, wenn Becken und Sprunggelenk übereinander stehen. Und dann habe ich die Möglichkeit, diese ganzen Bewegungen, Vertikalbewegung zu kompensieren. Und das ist vielleicht noch auch so ein gutes Training, der Bügeltritt blockiert, also ist ja vorne, meine Zehen sind fest und die Bewegung kommt aus der Ferse und damit dehne ich auch meine Achillessehne, wie ich das beim Laufen mache. Und in den Faszien gibt es ja diesen Dehnungsverkürzungszyklus, das haben wir ja schon gesprochen. Das heißt, wenn der Absatz tief wird, wird die Achillessehne gedehnt und der springt von alleine wieder zurück. Und man kann immer einen losgelassenen Reiter erkennen, wie sind seine Absätze. Wenn der Absatz im Rhythmus der Pferdefesselkopfs mit runterfedert und wieder nach oben geht, dann weiß ich, der lässt in der Hüfte los und er kann diese Vertikalbewegung verzehren. Und das geht nur mit Grundsitz. Ich möchte aber noch was über die Plantarfaszie erzählen, weil das so spannend ist. Warum ist das Reiten, wo macht es für uns so ein gutes Tiefensensibilitätstraining? Man kennt das von alten Leuten, dass sie im Laufe des Alters auf einmal unsicher werden und oft stolpern. Und dann wird in den Pflegeheimen dieses Stütz- und Stelltraining gemacht. Sie werden so ein bisschen geschubst, ne, damit sie lernen, sich zu korrigieren. Aber das ist am Thema vorbei. Was ist passiert? Faszien sind Tiefensensibilitätsorgane und die Faszien sind ein Kontinuum im Körper und wir haben unsere Fußsohle. Und da haben wir eine große Faszie, das ist die Plantarfaszie, die Fußsohlenfaszie. Und die sagt uns eigentlich konstant, wo unsere Füße stehen. Das bedeutet, wenn ich aufstehe und mache auch die Augen zu, dann sagt meine Plantarfaszie meinem Körper über das Kontinuum der Faszien, wo die Füße sind. Das ist enorm wichtig. Im Alter ist es manchmal so, dass diese Plantarfaszie degeneriert und zwar einfach im Umschlag um die Ferse herum zur Achillessehne. Und damit ist das Kontinuum der Faszien unterbrochen. Das Schlimme ist, dass die Tiefensensibilität unterbrochen ist. Das bedeutet, der Mensch weiß nicht mehr, wo sein Fuß ist und die Leitung geht nicht mehr nach oben und deswegen stolpern die alten Menschen und brauchen Rollator und dann haben sie einen Oberschenkel-Halskopf. Das ist ja so die typische Geschichte. Die Faszie wird degeneriert, weil wir zu viel mit den Fersen auftreten. Und jetzt wieder beim Reiten mobilisieren wir die Faszie ohne Belastung. Das ist wunderbar. Das heißt, wir trainieren unsere Faszie, ohne sie zu belasten, ohne sie zu komprimieren. Und deswegen ist dieses Federn des Absatzes so wichtig und der Bügeltritt, weil er uns sicheren Stand gibt, ohne den Körper zu verbrauchen oder diese Degeneration oder so fortzuschreiten. Wunderbar.
Das fällt ja vielen Anfängern, aber auch dem einen oder anderen Fortgeschrittenen relativ schwer, da so loszulassen. Ich sehe das so, dass es manchmal auch ein falsch verstandenes Treiben ist oder nicht durchkommen mit der treibenden Hilfe, vielleicht auch ein mehr oder weniger abgestumpftes Pferd, was vielleicht auch gerade durch diesen nicht losgelassenen Sitz erst so geworden ist. Das ist ja oft ein Teufelskreis. Hast du da denn auch einen Tipp vielleicht so aus deiner Sicht, was hilft, diesen Teufelskreis zu durchbrechen, wenn man jetzt merkt, ich komme da nicht zum Loslassen, weil ich will ja reiten, ich will vorwärts, ich will vielleicht auch seitwärts und komme dann so ein bisschen übers Pferd. Das ist ja das, was wir Trainer oft dann beobachten, dass jemand vielleicht auch noch nicht gelernt hat, so einen Impuls zu geben und dann wieder loszulassen, sondern stecken bleibt in einer vermeintlichen Hilfe.
Also das Problem gebe ich einfach an den Trainer weiter. Also ich meine, wenn ein Pferd abgestumpft ist, dann müsst ihr als Trainer gucken, welchen Impuls braucht man. Ja, und dass man aus dieser Sackgasse rauskommt, ich sehe dann oft, dass die Schenkelhilfe so abgestumpft ist und dass die immer in einem bestimmten Rhythmus ist. Und egal, ob der jetzt treibt oder nicht, das Pferd läuft einfach, das hat resigniert, das läuft einfach in seinem Rhythmus und sagt, lass den doch da quetschen und ziehen. Gut, nur dann kriege ich nicht so einen losgelassenen Sitz. Und da denke ich, da muss der Trainer jetzt mal sagen, wie kriegen wir das Pferd denn wieder sensibel? Und was müssen wir für Hilfen geben? Wie können wir das Pferd wieder interessieren für die Schenkelhilfe? Wo ist es abgestumpft? Ja, oder vielleicht muss man dann mal einen Sporen nehmen und einmal sagen, hallo, lauf, denk mal dran, das ist eine Schenkelhilfe. Aber dann muss der Reiter eben auch logische Schenkelhilfen einsetzen. Und das ist natürlich die spannende Herausforderung. Faszientraining losgelöst plus Impulsgabe für alle Hilfen. Das heißt, ich muss in meinem Fasziensystem dann doch die Muskulatur so sortieren und mich, dass ich dem Pferd Hilfe geben kann, muss. Und das muss dann, oh, das müsst ihr machen.
Und damit kommen wir jetzt so ein bisschen von der, finde ich, noch größeren Herausforderung, nämlich einmal nicht nur draufsitzen, sondern noch koordinieren, oder koordiniert auf das Pferd einzuwirken und diese Losgelassenheit nicht zu verlieren. Und da geht das ja schon, selbst wenn ich simple Übergänge, Schritt, Trab, Trab, Galopp reiten will oder eben vom Galopp wieder durchparieren. Man muss jetzt noch gar nicht irgendwo olympisches Niveau reiten. Die Anforderungen sind ja jetzt vom einfach mal Schritt aus Ritt am Strand machen zum E-Dressur oder eben einfach auch nur Ausritt in allen drei Grundgangarten machen, ja wesentlich höher. Ich denke, dieses mit dem, um auf den Absatz noch mal ganz kurz einzugehen, ist das eine ist, was der Trainer will, das andere ist vielleicht, dass es auch hilft, wenn der Mensch sich bewusst macht, dass dieses Loslassen wichtig ist und vielleicht an diese Fesselköpfe zu denken und nicht in so einer Gewohnheit stecken bleiben. Und da, glaube ich, hilft, den Blick etwas wegzulenken von der Einwirkung, sondern erstmal wieder so Körperwahrnehmung. Und von daher ist es wahrscheinlich so ein Misch aus beidem, nicht nur Trainer, sondern eben Körperwahrnehmung und eine, ja, bessere Schulung, was eigentlich passiert. Aber jetzt kommen wir zu den richtig spannenden Themen. In Bewegung. Das Pferd trabt und galoppiert. Was passiert im Körper jetzt noch alles? Das fand ich so toll, was du gesagt hast, so in unserem Inneren, was da noch so vor sich geht.
Wir haben dann ganz viele Kräfte, die auf uns einwirken. Wir haben ja einmal die Vertikalkraft, abhängig von der Gangart. Und das bedeutet, wir werden geschüttelt. Unser Körper wird gegen die Schwerkraft angehoben. Und das bringt natürlich ganz viel Mobilität. Also wenn wir die ganze Zeit stehen oder sitzen, dann ist immer die Schwerkraft, die auf uns wirkt. Und auf einmal werden wir hochgehoben. Und das bringt die Faszien in eine neue Spannung. Und wir haben auch noch die inneren Organe zum Beispiel, ja, die auch, wenn wir wenig atmen, unser Zwerchfell ist ja auch eine Faszie zum Teil. Und unsere inneren Organe sind in den Faszien aufgehangen. Und wenn wir jetzt nur, ich nehme jetzt nur mal den Trab. Wir haben eine Amplitude nach oben und nach unten. Und unsere ganzen Eingeweide und das Zwerchfell wird mobilisiert. Das bringt ganz viele Verklebungen in den Faszien, in den Eingeweiden, löst das. Deswegen geht es einem oft auch so gut danach, weil man ein Reset hatte gegen die Schwerkraft. Also man kann sich natürlich auf den Kopf stellen, aber da hat man keine Vertikalbewegung. Da würde man die Schwerkraft mal aufheben, was ja auch viel gemacht wird. Kopfstand ja einfach mal, um die Faszien wieder in eine andere Richtung zu kriegen. Aber beim Reiten habe ich das direkt mit und zwar rhythmisch. Und das Rhythmische ist so, dass das diese Verklebung in den Faszien löst und die Faszien auch stärkt, weil für die Stärkung der Faszie brauche ich eine rhythmisch federnde Bewegung. Macht der Pferderücken. Das heißt, die Atmung wird vertieft, das Lungengewebe wird mobilisiert, die Rippen, die ja mit vielen Faszien an der Wirbelsäule fest sind, werden auch dadurch mobilisiert. Das heißt, unsere Rippengelenke werden wieder frei. Dann haben wir das Problem, wir haben die erste Rippe und da haben wir dann hier unterhalb unseres Halses die ja, vordere Thoraxapertur nennt man, also der obere vordere Brustkorb. Da laufen auch viele Nerven drüber, über die erste Rippe dann und auch eine Arterie und Vene. Und da ist ja auch oft durch unsere statische Haltung, wenn wir am Computer sitzen, ein Auto fahren, ist ja das immer sehr statisch. Das wird freigeschüttelt. Also man bekommt praktisch Missempfindungen in den Armen auf einmal gelöst. Und unsere Halswirbelsäule wird mobilisiert, einen ganz schönen rhythmischen Teil. Man kriegt also die Halswirbelsäule auch frei. Also einmal die inneren Organe, unser Beckenboden, der ja auch immer belastet ist mit der Schwerkraft, wird auch trainiert. Und bei Beckenbodenproblemen nach einer Schwangerschaft oder ja, Senkungsbeschwerden, es gibt nichts Besseres als das Reiten. Man muss natürlich sehen, dass man die Amplitude des Pferdes erstmal so wählt, dass der Beckenboden stabilisiert wird, weil es ist ja auch eine Faszienhängematte, unser Beckenboden. Also diese rhythmische Bewegung rauf, runter ist schon mal gut. Dann haben wir ja auch noch, wenn das Pferd losgeht, wir haben diese Propulsion, also sie geht nach vorne und wir müssen mit der Retropulsion, wir müssen also mit unserem Körper dagegen halten. Also wir haben auch noch Kräfte, die quer durch uns wirken, im Galopp zum Beispiel. Ja, wir müssen uns ja aufrechterhalten. Also unser Körper wird nicht nur rauf und runter geschüttelt, sondern auch die Kraft geht auch einmal so tangential durch den, also durch den Körper. Das müssen wir auch stabilisieren. Das ist für die Organe auch toll. Und wenn man jetzt den Galopp nimmt, dann machen wir einen Sprung. Und da kann man sagen, Schrittreiten entspricht unserem Gehen, Trab entspricht dem Joggen, Galopp entspricht dem Hüpfen. Das ist auch wie beim Pferd ein Sprung. Und ich bin ja jetzt auch schon sehr viel älter. Ich hüpfe jetzt nicht und ich jogge auch nicht viel. Aber ich werde gehüpft, wenn ich galoppiere. Und für meinen Körper ist das ein Jungbrunnen, weil da ist natürlich noch mehr Bewegung auch in meinen Organen und mein Zwerchfell, der Darm wird gegen das Zwerchfell gedrückt und dann geht das Pferd wieder runter, dann geht das Zwerchfell runter und dann geht der Darm runter, meine Atmung wird vertieft. Wunderbar, ich werde gehüpft und das ist ein Jungbrunnen.
Ja, und als wir da mal drüber gesprochen haben oder ich auch da in deinen Vortrag reinhören durfte, das fand ich so toll, weil selbst wenn mal im Training nicht alles geklappt hat und man eigentlich sich vielleicht was anderes vorgenommen hat, das tut doch so gut, wenn wir dann denken, ach, aber ich habe meinen Organen was Gutes getan. Vielleicht habe ich jetzt nicht alle Übergänge am Punkt geritten oder die Traversale perfekt hinbekommen oder den Wechsel. Aber ich habe richtig was Gutes für mich getan durch mein Pferd und bin dem Pferd dann auch wieder so dankbar, dass es mir das ermöglicht hat, dass man vielleicht dann auch gar nicht mit irgendwie Groll nach Hause geht oder sich ärgert, sondern eigentlich sagt so, das kommt ja immer dabei raus, ja. Und ich glaube, damit tut man auch, wenn wir das jetzt hier mal so ein bisschen bekannter machen, wieder was für die Pferde. Ja, weil die Reiter vielleicht ihr Pferd noch mal so von innen heraus loben können und sagen, komm, das hast du mir heute geschenkt. Völlig losgelöst von sportlichen Zielen. Also das finde ich ist ein ganz, ganz toller Gedanke, den man dann so mitnimmt in den Sattel, aber auch wieder auf den Boden. Ja. Und du sagtest jetzt hüpfen. Also da müssen dann unsere lieben Nichtreiter-Zuhörer, die müssen einfach ein bisschen hüpfen oder können die noch was anderes machen, wo man sagt, das geht. Und ich habe vorhin mal gedacht, so mit dem Absatz. Wie ist das dann mit Radfahren? Da bin ich ja auch mit der Fußspitze eher auf der Pedale. Ist das so ein bisschen so, dass ich sage, das tut der Plantarfaszie dann auch gut? Oder so ein, ja, Ergometer oder sowas, dass ich zumindest da mal versuche, hinten die Achillessehne ein bisschen zu dehnen?
Ja, das ist auch, wobei es ist ja so, dass die Faszien stark werden durch eine rhythmisch federnde Bewegung, die ich ja beim Radfahren nicht habe. Ich habe ja beim Radfahren eine konstante Druck auf dem Bügel.
So vielleicht mit dem Mountainbike über
Ja, genau.
Buckelpiste.
Buckelpiste, das ist sowieso super, ja. Also das macht ja auch Gleichgewicht. Aber es ist nicht dieses rhythmisch federnde, weil ich ja Druck gebe und der Druck über die Wadenmuskulatur macht es also zu fest eigentlich. Also fest, sage ich jetzt so.
Man
Nö,
kommt auch
Mann, du
nicht.
kommst nicht dran vorbei, also reiten ist gut.
Man kommt auch nicht, nee, für mich sowieso, Buckelpiste, das ist gar nicht so meins, aber, und man kommt nicht in dieses gleichmäßige Atmen. Also wenn du dir jetzt vorstellst, du fährst so mit so einem BMX-Rad oder auch, was auch immer, Mountainbike bergab, da hält man ja eher die Luft an. Ich finde, am Reiten ist so, dass man irgendwann ja sich auch so dieser Pferdebewegung in der Atmung mit anpasst und das sogar musst und du kommst so zum losgelassenen Atmen oder sich auch so ein bisschen aufrichten durch die Atmung. Da gibt es möglicherweise auch Sportarten wie Yoga oder vielleicht auch im tänzerischen Bereich, aber da kommt, denke ich, nicht so viel ran. Wie sieht das denn aus, wenn wir jetzt, nehmen wir das dann mit? Wie oft müsste man reiten, damit man jetzt sagt, ich merke in der Haltung, in meiner Körperhaltung und im Alltag merke ich davon was?
Faszien adaptieren langsam. Also die werden stärker, wenn man ein Jahr Faszien trainiert. Dann hat man 50% der Faszienspannung. Das ist also, wenn man in die Muckibude geht, dann hat man nach 12 Wochen, kann man den Bizepsumfang messen, das ist mehr. Alibi-Training kann man ja machen aus Freude, aber wenn ich jetzt wirklich Faszien trainieren will und besser werden will in meiner Rumpfstabilität, dann ist es gut zweimal in der Woche.
Also zweimal in der Woche reiten. Nach 12 Wochen Fitnesstraining hat man dann deutlich mehr Zuwachs in der Muskulatur. Und wenn wir jetzt so drüber nachdenken, wenn man sich da unterstützend ernähren will, ist da irgendwas noch, wo du sagst, das ist ganz besonders wichtig, jetzt auch für die Reiter, damit sie ja auch schon möglichst mit nicht ganz zu verklebten, verfestigten Faszien aufs Pferd gehen, weil ich denke mal, je besser wir da sind, schon von Haus aus, desto besser ist es für unsere Pferde ja auch.
Da gibt es Mengen an Literatur und da gibt es ganz, ganz gute Bücher darüber. Also ich empfehle den Herrn Frohböse, der da einen Stoffwechselcode hat über die Ernährung und der genau erklärt, wie gute Ernährung eben auf den Körper, aufs Bindegewebe wirkt. Oder von Mel Krager, How Not to Die, diese sehr gute pflanzliche Ernährung, der als Mediziner genau erklärt, ist kein Guru, sondern er ist faktenbasiert, warum welche Ernährung gut ist. Und ein fantastisches Buch nimmt einen sehr mit. Und da gibt es dann auch ein Rezeptbuch. Das befreit den Körper natürlich von Schlacken. Also wenn wir sagen Detox, ne, dafür, Detox heißt, dann hat man schon mal Toxine. Erstmal hat man Toxine gehabt, dann kann man detoxen. Das heißt, man schwemmt einfach Schlacken aus dem Körper raus, die sich auch in den Faszien festsetzen, die Faszien verbreien. Beim Hund ist es eine typische Erkrankung, dass sich Stoffwechselablagerungen in den Faszien festsetzen als Lipome. Alte Hunde haben oft Lipome. Und da weiß man, okay, das wird dann auch rausoperiert. Das sind Schlackstoffe. Menschen haben mit Lipomen nicht so viel zu tun, aber sie sind oft in der Brustwirbelsäule oder so, ich sage es immer so, verbreit, so verfestigt. Und da kann Ernährung zum Beispiel gut helfen.
Und bestimmt viel trinken.
Ja, viel trinken. Also das Einfachste ist, wenn man trinkt und mu muss nicht in der nächsten, wenn man was trinkt und muss in der nächsten Stunde auf Toilette, dann weiß man, die Flüssigkeitshaushalt ist für einen selber, ist genug an diesem Tag. So, ne? Also wenn man dann immer trinkt und immer aufs Klo muss, dann weiß man, das ist zu viel. Das muss man eben auch, wie viel schwitze ich, was tue ich, was bin ich für ein, wie ernähre ich mich, habe ich genug Flüssigkeit in meiner Ernährung? Also es ist einfach klar, wenn ich trinke und muss direkt danach, Stunden später aufs Klo, dann weiß ich eigentlich, mein Flüssigkeitshaushalt ist ausgeglichen. Ne? Das ist so ein guter Stichpunkt dafür.
Das war jetzt, weil die Faszien ja aus wie viel Prozent Wasser? Die sind aber trotzdem ziemlich wasserlastig aufgebaut.
Genau, 63%. Ja.
Also der Körper braucht schon genügend Flüssigkeit.
Flüssigkeit, genau.
Jetzt denke ich, sind einige bestimmt sehr neugierig geworden. Wir hatten ja eingangs gesagt, du wirst das nochmal halten als Vortrag. Wenn jetzt jemand diesen Vortrag gerne hören möchte, wie wird er darauf aufmerksam oder wie kann er sich informieren?
Ja, einfach auf meiner Webseite. Das ist dann Online-Vortrag. Das sind 2 Stunden, aber das sind dann halt auch schöne Bilder von den ganzen Faszien und von den ganzen Organen und von der Plantarfaszie. Alle, worüber wir besprochen haben, da wird der Test nochmal erklärt für einen Schlangenmännchen. Und das ist halt bildlich unterlegt. Das macht ein bisschen, ja, das ist visuell schöner anzusehen. Also auf der Website, der nächste Kurs ist irgendwann im Februar, Online-Kurs, aber das mache ich sicher nochmal, weil mich das Thema so fasziniert, weil ich denke, genau was du gesagt hast, wir können dem Pferd nicht dankbar genug sein, dass es das für uns tut, was es für uns leistet. Und das ist auch eine Möglichkeit, dass wir ja das Pferd schätzen, ohne dass es für uns jetzt eine Turnierleistung erbringen muss oder so, das, was du sagst. Also alleine in 3 Grundgangarten eine Art Dressur zu reiten, sage ich jetzt mal auf dem Level, oder spazieren zu reiten, ist so ein gesundheitlicher Vorteil. Und mehr brauchen wir auch gar nicht von dem Pferd oder viel gar nicht. Und da können wir dem Pferd danken und ihm huldigen als unserem Gesundheitstrainer und eben auch zufrieden sein, wenn man jetzt nicht Grand Prix reitet.
Absolut. Und weil wir natürlich auch, an unser Pferd zu denken, uns mit dem Thema bestimmt noch mal weiter beschäftigen. Heute ging es halt mal mehr um den Menschen, aber vielleicht mal so schon ein bisschen überleitend: Bestehen große Unterschiede zwischen Menschenfaszien und Pferdefaszien?
Ja, insofern, dass das Pferd ja 24 Stunden an 7 Tagen, manchmal wochenlang, manchmal sogar jahrelang sich nicht hinlegt. Wir als Mensch, ich sitze jetzt gerade. So, das heißt, meine Faszien sind entspannt, weil ich lehne mich meinen Rücken lehne, ich habe meine Füße hoch, mein Körper ist in den Faszien entspannt, das kann das Pferd nicht. Wir sind müde und legen uns hin oder wir setzen uns hin. Der Hund setzt sich nicht hin, der schmeißt sich direkt hin und entspannt die Faszien. Das Pferd hat die Möglichkeit nicht und deswegen ist es fürs Pferd, ich sage jetzt wirklich dramatisch, weil es ist so viele Pferde, die darunter leiden und darüber auch an den Gelenken verschleißen. Das Pferd steht fest in seinem Fasziensystem und das Pferd mobilisiert sich ja nicht. Ne? Wenn man sieht, die Katze, die leckt sich, das Pferd steht. Und wenn wir dem Pferd ein falsches Fasziensystem durch also unpassendes Training antrainieren, dann bleibt das Pferd in dieser Verziehung stehen. Und das geht ja nicht hin und dehnt sich und macht einen Seitengang, um seine Rückenfaszie wieder zu dehnen, sondern wir bringen ein falsches Faszienmuster durch das Training an das Pferd und das Pferd zahlt die Zeche, weil es da nicht rauskommt. Und deswegen ist es so wichtig, darauf zu achten, dass das Pferd sich im Exterieur nicht verändert, dass es nicht rückständig wird, dass der Rücken nicht, im Alter senkt der Rücken sich ab, aber dass ich nicht ein vierjähriges, fünfjähriges Pferd habe mit Senkrücken, dass die Gruppe nicht zu gerade wird. Also ich muss am Exterieur immer ablesen, dass ich das Pferd richtig trainiere und auch in der richtigen Faszienspannung zurückstelle, damit es die Zeit, wo ich nicht da bin, eben in einer guten körperlichen Haltung stehen kann.
Also das wird auch noch mal ein ganz spannendes Thema. Heute waren wir erstmal mehr beim Menschen und ja, ich hoffe, ihr geht jetzt alle zu euren Pferden oder geht in euren Reitunterricht und freut euch, was ihr euch Gutes tun kann. Ich denke, Barbara, wir kommen langsam zum Ende. Schaut natürlich auf Barbaras Homepage vorbei und verpasst nicht den nächsten Vortrag. Ich werde mich auch bestimmt wieder einloggen.
Freue ich
Barbara,
mich
vielen
drauf.
Dank.
Ich danke dir, Marion. Ja, viel Spaß beim Reiten.
Auf Wiederhören!